Ihr Lieben, ich möchte aus dem Johannesevangelium ein paar Verse vorlesen, und zwar aus dem 14. Kapitel, die Verse 16 bis 18. Verse 16 bis 18, 14. Kapitel, Johannes 14. Da heißt es: Und ich, meint hier Jesus, ich werde den Vater bitten, und er wird euch, den Jüngern, einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ihr Lieben, wir feiern da heute Pfingsten. Wir erinnern uns an dieses wirklich unfassbare Geschehen der Ausgießung des Heiligen Geistes vor etwa 2000 Jahren. Und wir wollen uns immer wieder damit beschäftigen, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist wirkt. Und seither wirkt er in einem ganz großen Ausmaß. Ich möchte ein bisschen etwas über den Heiligen Geist und vor allem über seine Wirkungsweise sagen, was ja wir alle wissen. Aber lasst mich das ein bisschen so ein kleines Bild malen von dem, wie der Heilige Geist wirkt. Und das ist alles nur ein Ausschnitt von dem, was noch viel, viel mehr über den Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes gesagt werden kann. Ihr Lieben, schon vor dem Tod und der Auferstehung Jesu, bevor er zum Himmel zurückgekehrt ist zu seinem Vater, hat Jesus schon sehr deutlich und sehr klar über das Kommen des Heiligen Geistes gesprochen. Er hat mit aller Deutlichkeit davon gesprochen. Das ist eine Stelle, die ich nur herausgenommen habe aus dem 14. Kapitel. Wir hören noch viel mehr in diesem Kapitel, auch im 16. Kapitel, über das Kommen und das Wirken des Geistes. Und da sagt er seinen Jüngern schon im Vorhinein, bevor er gestorben ist und auferstanden und so weiter: Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und diese Stelle, die ich jetzt eben hier gelesen habe. Hier sind ein paar Dinge, die ich am Anfang versuchen möchte, gleich deutlich zu machen. Es ist hier die Rede vom Heiligen Geist als dem Beistand. Dieses Wort heißt im Griechischen Parakletos und ist ein Wort, das von seiner Wortbedeutung her in mehrfacher Weise übersetzt werden kann. Und jede der Übersetzungen und des Bedeutungsspektrums dieses Wortes gibt auch etwas wieder von dem, wie der Heilige Geist wirkt. Ja, es wird hier wird ein Wort herausgewählt in der Elberfeld-Übersetzung mit Beistand. In An Luther heißt es Tröster. Er wird auch bezeichnet also als Parakletos, als Helfer, als derjenige, der Anwalt, der Advokat ist, der für uns eintritt, auch Fürbitter. Also es gibt eine ganze Reihe von Bedeutungsnuancen, die damit verbunden sind, und über jedes einzelne könnte man eine Predigt halten. Aber wichtig ist zunächst einmal, dass Jesus den Heiligen Geist offenbar ankündigt als denjenigen, der ihn vertritt, als den Stellvertreter Jesu. Er geht zum Himmel und er sendet uns einen anderen. Also der erste ist er, der zweite ist der Heilige Geist, sozusagen jetzt nicht in der Reihenfolge Rangordnung, sondern zur Reihenfolge her. Er wird uns einen anderen Parakletos, der bei euch sein wird. Das heißt, Jesus will hier deutlich machen, dass er seine Jünger, wie es dann ja auch am Ende heißt, wird er nicht die Jünger auf Verweis zurücklassen, wenn er weggeht, sondern er wird den Heiligen Geist senden und er versucht das in dieser doppelten Weise zu sagen, der Heilige Geist kommt, aber wenn der Heilige Geist kommt, dann komme ich selber. Das ist das Geheimnis des Heiligen Geistes, dass er sozusagen derjenige ist, der in unser Leben hineinkommen will und dadurch, durch den Heiligen Geist, ist Jesus selber in uns präsent. Also er ist zunächst einmal dieser Stellvertreter, der Jesus sozusagen vertritt. Das Zweite ist hier, das ist ein Geist, den die Welt nicht empfangen kann, sagt Jesus hier. Sie kennt ihn nicht. Also sehr deutlich, der Heilige Geist ist derjenige, der Jesus vertritt. Das heißt, wenn wir Menschen, die Jesus in ihr Leben bitten, die Jesus in ihr Leben einlassen, zu denen kommt der Heilige Geist und durch den Heiligen Geist Jesus. Der Heilige Geist und Jesus sind aneinander gebunden. Es kann niemand Jesus den Herrn nennen als durch den Heiligen Geist. Die gehören zusammen. Also wir können den Heiligen Geist nur empfangen, wir können nur in der Tiefe sein Wirken erleben, wenn unser Leben Jesus gehört. Wenn wir ihn als Erlöser, wenn wir ihn als Herrn aufgenommen haben, dann kommt er in unser Leben. Und dann heißt es, und er wird dann bei euch sein. Das heißt, der Heilige Geist ist es, der uns in unserem Leben Wohnung nimmt. Von dem Moment an, wo ein Mensch Jesus sein Leben gibt, beginnt der Heilige Geist hineinzukommen in das Leben eines Menschen und er nimmt Wohnung in uns. Er wird bei euch sein für immer. Für immer. Und ihr Lieben, es geht hier, also es ist hier ein Bild natürlich, wo deutlich wird, dass wir als Menschen sozusagen, stellen wir eine Wohnung dar oder sagen wir ein Lebenshaus. Und es ist sehr interessant, der Apostel Paulus verwendet das ja auch öfters, wenn er zum Beispiel sagt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und damit sagt er nicht nur, wir sind halt eine Wohnung für ihn, sondern ein Tempel. Ein Tempel ist etwas anderes als ein normales Lebenshaus. Das bedeutet, dass wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann wird unser Leben zu einem Tempel. Ein Tempel ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Der Tempel ist ein Ort, der Gott geweiht ist. Ein Tempel ist ein Ort, in dem sozusagen, der ganz und gar dem lebendigen Gott zur Verfügung steht. Dort wird Gott verherrlicht. Also der Heilige Geist ist derjenige, der in unser Leben kommen will, als jener, der unser Leben umgestaltet zu einem Tempel. Zu einem Leben, das vollkommen Gott geweiht ist, das vollkommen ihm hingegeben ist. Das vollkommen Gott gehört. Wir gehören nicht mehr uns, sondern wir gehören ihm. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes zunächst einmal. Und ihr Lieben, wenn er hineinkommt in unser Leben und unser Leben sozusagen so ausfüllen will, dass es komplett ihm gehört, dann muss er eindringen bis in die tiefsten Tiefen unseres Lebens. Und wieder im Bild gesprochen, dann muss er sich auf den Thron unseres Lebens setzen, von dem aus das ganze Leben regiert wird. Dann muss er das Lebenszentrum erfassen. Dann muss er die Mitte unseres Lebens werden. Und deswegen spricht ja auch Paulus zum Beispiel, wieder ist es ein Bild, er sagt, der Heilige Geist ist ausgegossen, wohin? In unser Herz. In unser Herz ist ausgegossen. Und Herz ist nicht der Muskel hier, natürlich, ist ein Bild für das Innerste unseres Lebens. Ist ein Bild für die Schaltzentrale unseres Lebens. Ist ein Bild für die Mitte unseres Lebens. Wer sozusagen das Herz regiert, regiert den ganzen Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sozusagen verstehen, der Heilige Geist ist es, der von der Mitte her, vom Zentrum her uns regieren möchte. Und das wird schon deutlich, so wunderbar deutlich im Alten Testament, wo schon zum ersten Mal die Rede ist, dass da Gott durch seinen Heiligen Geist etwas Neues bewirkt. Lasst mich das Wirken des Heiligen Geistes in drei Bereiche teilen. Das ist jetzt künstlich, ja. Ich möchte nur zusammenfassend ein bisschen versuchen, deutlich zu machen, dass man unterscheiden kann. Es gibt noch viel mehr, aber lasst mich einmal in diesen drei Bereichen versuchen, das Wirken des Geistes zu beschreiben. Das Erste, was der Heilige Geist tut, und das wird schon im Alten Testament angedeutet und deutlich, nämlich er ist derjenige, der in einem Menschen neues Leben schafft. Er ist ein Schöpfer. Ihr Lieben, neues Herz und neues Leben, das sind zwei Begriffe, die identisch sind. Neues Herz, neues Leben, ewiges Leben, man kann es bezeichnen, wie man will, das sind in der Bibel austauschbare Begriffe. Und der Heilige Geist ist derjenige, der in unser Leben hineinkommt, nicht um irgendetwas in unserem Leben zu verbessern oder zu reparieren, sondern er kommt, um etwas Neues zu schaffen. Ihr Lieben, das ist eines der wichtigsten Aussagen über den Heiligen Geist. Er kommt, um Neues zu bewirken. Neues, was vorher nicht da war. Neues, was auch wir selber nicht schaffen können. Etwas wirklich Neues. Was immer der Heilige Geist in uns tut, ist etwas Neues. Wo immer der Heilige Geist in seiner Wirksamkeit spürbar wird, ist es etwas Neues. Etwas noch nicht da, also etwas, was geschaffen wurde und uns und was ständig weiter und weiter entfaltet wird. Schlagen wir mal auf. Wer eine Bibel hat, kann das tun. Hesekiel 36, vielleicht kannst du das auch noch kurz aufschlagen. Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Das ist eine Stelle neben Jeremia 31, wo von dem neuen Bund die Rede ist. Von dem neuen Bund, den Gott mit dem Volke Israel schafft und in den auch wir hineingekommen sind durch Jesus. Und über den neuen Bund, das ist der Bund, der in Jesus in Erfüllung gegangen ist. Das ist der Bund, der mit dem Tod Jesu, mit der Auferstehung Jesu und mit der Ausgießung des Geistes, das gehört zusammen, das ist eine Einheit. Die Kreuzigung Jesu, die Auferstehung und die Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist das eine große Heilsereignis in diesen drei Teilen. Und davon berichtet schon der Prophet Hesekiel und er beschreibt das so. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also ein Herz, das verfügbar ist, das andere ist hart. Fleischern heißt, es ist weich, es ist verfügbar. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ihr Lieben, was damit gemeint ist, dass der Heilige Geist macht keine halben Sachen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der sozusagen ein neues Herz in uns schafft. Und wenn das neue Herz in uns da ist, gibt es auch ein altes. Aber diese beiden, die gehören nicht zusammen. Die sind ein kompletter Gegensatz. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Er wird nicht in unser altes Herz kommen und da herumoperieren, sondern er kommt und bringt ein neues Herz. Er ist der Schöpfer eines neuen Lebens. Paulus drückt das so aus, dass er sagt, wenn jemand in Christus ist, also wenn jemand zu Jesus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wir müssen aufpassen. Altes ist vergangen, das heißt nicht, Altes hat sich in nichts aufgelöst. Das ist nie gemeint. Sagt auch Paulus nicht, an anderen Stellen wird das ja deutlich. Wir werden noch ein bisschen was dazu sagen. Sondern Altes ist vergangen heißt, das Alte verliert seine Macht und ist entmachtet. Es ist noch da. Es kann sich noch regen. Es kann uns noch zur Sünde anleiten, aber es ist entmachtet. Durch den Tod Jesu. Und dadurch, dass nun ein Stärkerer in uns ist. Das neue Leben, das stärker ist als das alte. Weil das alte ist entmachtet. Darum, ihr Lieben, in dem Moment, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt, entsteht etwas ganz, ganz Wichtiges in uns. Nämlich das neue Leben, das in einen diametralen Gegensatz zum alten Leben tritt. Und Paulus fangt dann auch an, darüber nachzudenken. Und er beschreibt ja dann auch, damit beginnt ein Kampf. Ihr Lieben, wenn Jesus in unser Leben kommt, der Heilige Geist, dann leben wir nicht im Schlaraffenland, sondern beginnt ein Kampf. Der Geist in uns, der neues Leben geschaffen hat, der kämpft gegen den alten Menschen. Und der Paulus bezeichnet das nicht nur als alter Mensch, sondern er sagt auch Fleisch dazu. Der alte Mensch ist der von der Sünde geprägt, so wie wir sind. Wo das Ich auf dem Thron sitzt. Und jetzt entsteht ein Kampf. Der eine ist gegen den anderen. Aber Halleluja, der alte Mensch ist besiegt. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Deswegen wird der Neue gewinnen. Wir können dem Alten Raum geben, wenn wir wollen. Das ist aber dann unser Problem, ja? Und das tun wir auch oft. Aber im Grunde genommen ist der Kampf entschieden. Und nun geht es darum, dass wir diesem neuen Menschen in uns Raum geben, so weit es nur geht. Das ist das eine, ihr Lieben. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen besteht darin, dass der Christ neues Leben hat. Nicht ein verbessertes altes. Das ist ein Missverständnis. Es geht nicht darum, unser Leben ein bisschen zu verbessern, zu reparieren, ein bisschen. Sondern wir brauchen etwas ganz Neues. Und dieses Neue, das ist nun die zweite Wirkung des Heiligen Geistes. Übrigens, davon redet auch Jesus zum Beispiel in seinem Gespräch mit Nikodemus. Kennt ihr diese Geschichte, wo er sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes nicht empfangen. Und der Nikodemus sagt, ja, wie soll das gehen? Ich kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurückschlüpfen. Und er sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst durch Wasser und Geist, also Wasser mehr die Taufe und Geist ist jetzt der Heilige Geist, wenn du nicht ein neues Leben bekommst vom Geist, dann kannst du nicht gerettet werden. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Nicht, ich tue jetzt da ein bisschen weniger Schlechtes und da ein bisschen weniger Schlechtes und versuche mehr und mehr das und das zu tun, um mich zu orientieren. Nein. Das entscheidende Unterschied, und das merkt man, ihr Lieben, man merkt es, wenn Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben und das neue Leben ist durchgebrochen. Das merkt man. Das ist nicht ein bisschen, naja, jetzt sind wir halt ein bisschen frommer. Da ist neues Leben, das trägt sich, das dringt nach außen, das merkt man. Meine Lieben, das ist entscheidend. Mit nichts weniger dürfen wir uns zufrieden geben. Das zweite Wirken des oder Werk des Heiligen Geistes ist Folgendes jetzt. Also das erste ist, er schafft dieses neue Leben. Und das zweite ist, dass er es nun ist, der dieses Leben anfängt in uns zu entfalten. Der Heilige Geist ist ständig wie ein Strom, der fließt. Das ist nicht nur sporadisch hier und da einmal, wenn wir ihn gerade anrufen. Oder wenn Pfingsten ist. Sondern er ist ständig dabei und will unsere Mitarbeit, also dass wir ihm das erlauben, dass wir ihm Raum geben dafür, dass er unser Leben umgestaltet, und zwar umgestaltet nicht, um es zu verbessern, zu veredeln, den alten Menschen, nein, sondern das neue Leben, das er mitgebracht hat. Und wisst ihr, das neue Leben, das er mitbringt, wenn wir unser Leben Jesus geben, das ist zunächst einmal wie ein Samenkorn so klein. Davon redet die Bibel, auf einem Samenkorn, das wächst und wächst und wächst. So ist auch das neue Leben. Es ist ja ähnlich wie bei einer Geburt eines Menschen. Dann ist es zunächst einmal ein Baby. Das ist noch nicht kein entfalteter Mensch. Und dieses Samenkorn, in dem alles angelegt ist von dem neuen Leben, das wird der Heilige Geist durch unser ganzes Leben Tag für Tag entfalten. Dass es stärker wird, dass es größer wird. Und nun ist das Interessante, in dem Maße, wie dem Heiligen Geist Raum gegeben wird, dass er das Neue, das er mitgebracht hat, in uns groß werden lässt, in demselben Maße wird das Alte schwach. Es ist ja schon gebrochen, aber es muss nun auch sozusagen immer mehr und mehr in den Tod hineingegeben werden. Und in dem Zusammenhang redet ja Paulus sehr schön von diesen Bildern, der alte Mensch, der neue Mensch. Er sagt, zieht den neuen Menschen an, legt den alten Menschen ab. Denn der alte Mensch ist ja schon gekreuzigt. Ihr seid mit Jesus gekreuzigt worden, euer alter Mensch ist gekreuzigt. Und deswegen könnt ihr nun eure Glieder, eure Leiber, euer Leben dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen und müsst nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Da ist etwas geschehen am Kreuz mit unserem alten Menschen. Aber wenn wir dem alten Menschen auch als Christen immer noch Raum geben, dann wird er sich auch regen, ja? Versteht, das ist eine Glaubenssache. Dass wir verstehen, wir haben den Heiligen Geist empfangen und der Heilige Geist wird das neue Leben in uns hervorbringen. Und da spricht Paulus zum Beispiel im Zusammenhang damit mit Früchten des Geistes. Und er unterscheidet das in Galater 5. Die Früchte des Fleisches, das ist das, die Frucht des alten Lebens, ist das und das und das und das. Und dann die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld und, und. Und ihr Lieben, es ist nun sehr wichtig zu verstehen, die Liebe, die der Heilige Geist in unser Leben einpflanzt, wenn er das entfaltet, ist keine verbesserte menschliche Liebe. Es ist neu. Auch wenn wir das gar nicht jetzt so unterscheiden können, es ist eine Glaubensfrage, dass wir daran festhalten. Es ist eine völlig neue Liebe. Und diese Liebe, die Gott uns geben will, die muss wachsen. Wir müssen nicht sozusagen auf unserer alten Liebesfähigkeit aufbauen und schauen, dass die ein bisschen gestärkt wird. Das ist zum Scheitern verurteilt. Der alte Mensch und alles, was er hervorbringen kann, auch Gutes, ist am Kreuz. Und wir dürfen uns nicht darauf konzentrieren, Herr, wie kannst du mich denn mit meinen alten Menschen ein bisschen verbessern durch die Kraft deines Heiligen Geistes? Nein, es geht darum, dass der Heilige Geist uns sagen möchte, ich habe in dich hineingelegt ein Samenkorn. Vielleicht einmal ein Samenkorn an Liebe, das ist noch nicht sehr groß. Aber ich blase ständig darauf. Ich befeuere es, dieses kleine Korn von Liebe. Und wenn du dem Raum gibst, wenn du dich darauf konzentrierst, wenn du von ganzem Herzen darum ringst, wenn du dich mehr auf das konzentrierst als auf das Alte, dann wird es mehr und mehr sich entflammen. Ihr Lieben, wenn ich sehr geplagt bin von Lieblosigkeit in meinem Leben, dann geht es nicht darum, dass ich gegen diese Lieblosigkeit dauernd kämpfe. Was kann ich denn machen, diese Lieblosigkeit zu verbessern, dass sie irgendwie weniger wird? Nein, ich muss mich auf das Neue konzentrieren und sagen, Herr, die Lieblosigkeit ist es mein alter Mensch, aber in dir ist die Fülle von Liebe. Und jetzt strecke ich mich aus danach, jetzt öffne ich mich dafür, jetzt sehne ich mich von ganzem Herzen, konzentriere mich auf die Liebe, die du mir gibst. Bitte schenk diese Liebe in einem vermehrten Maß und immer wieder diese Konzentration auf das neue Leben, nicht auf das alte. Und in dieser Weise, wo wir den Heiligen Geist sozusagen in den Mittelpunkt stellen und damit Jesus, denn der Heilige Geist, der ist ja wie ein Scheinwerfer aus Jesus und er zeigt uns, schau, ich möchte, dieses neue Leben ist so wie das Leben Jesu. Das neue Leben, das ich in dir hervorbringen will, macht dich Jesus ähnlicher. Und das will der Heilige Geist in uns hervorbringen, bis zu einem Zeitpunkt, wo wir ihm wirklich ähnlich sein werden, wenn wir im Himmel sind. Das ist dann die letzte Frucht des Heiligen Geistes, dass er uns wirklich dahin bringt und umgestaltet. Aber das ist etwas Neues und das Alte muss sterben. Und ihr Lieben, das wird ja auch ausgedrückt in manchen Stellen, wie zum Beispiel in Kolosser 3, 8, wenn ich diese Stelle noch kurz lesen darf. Kolosser 3, 8 und 9, da schreibt zum Beispiel Paulus darüber: Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Der alte Mensch ist das, was wir ablegen. Das ist ein eigenes Kapitel, das kann ich jetzt nicht entfalten. Das hat mit Buße zu tun, das hat mit Vergebung zu tun, das hat mit Befreiung zu tun, das hat mit Schritten zu tun und so weiter. Und das neue Leben, dieser neue Mensch, der muss entfaltet werden durch viele Dinge, die in unserem Leben wir Weichen stellen. Unsere Beziehung zu Jesus, der Umgang mit dem Wort Gottes und. Das sind jetzt nur so Schlagworte. Aber wichtig ist, dass wir uns konzentrieren auf das Neue und sagen, es gibt ein neues Leben und dieses neue Leben, das wird ständig erneuert. Das heißt, es wird entfaltet auf das Bild Jesu hin. Zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das ist das Bild Jesu. Das Bild Gottes. Daraufhin wird es geschaffen. Und ihr Lieben, dieser Heilige Geist, der Frucht in uns hervorbringt. Alles aus dieser Quelle, die er in diesem neuen Leben geschaffen hat. Das ist ja noch viel mehr als jetzt die Früchte. Also es geht ja nicht nur um einen neuen Charakter. Noch einmal, der neue Charakter, den wir ausstrahlen, ist nicht eine Verbesserung des Alten. Es ist ein neuer. Und das ist auch, wie es in der Bibel heißt es ja, an den Früchten könnt ihr sie erkennen. Ihr Lieben, nicht so sehr, auf was wir alles reden und wie großartig wir Dinge sozusagen darstellen, an unserem Leben, an der Frucht, die dem Heiligen Geist möglich war, in uns hervorzubringen, sehen wir auch, wie weit wir herangewachsen sind ins Mannesalter. Das ist die Frucht, das ist unser Charakter. Das ist das Neue. Ja. Und noch vieles mehr. Also zum Beispiel, was der Heilige Geist auch in uns hervorbringen möchte, das sind Dinge wie einen riesigen Hunger nach einer lebendigen, feurigen, intensiven Beziehung zu Jesus. Das ist eine Frucht. Eine neue Freudigkeit zum Gebet. Einen tiefen Hunger nach dem Wort Gottes, nach dem sich vertiefen im Wort Gottes und nach Offenbarung des Wortes Gottes. Das ist alles der Heilige Geist. Er wird uns in die Wahrheit führen. Und eine ganze andere Fülle von Dingen, die der Heilige Geist in uns hervorbringt, ein tieferes Verständnis von Sünde. Das sind alles Früchte, die der Heilige Geist bringt. Eine tiefere Offenbarung über Jesus selbst. Paulus sagt, ihn will ich erkennen, ihn. Ich gebe alles hin, das ist alles Dreck für mich im Vergleich zu dem, dass ich ihn erkenne. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Leidensbereitschaft. Ein Werk des Heiligen Geistes. Das sind alles Dinge, Frucht, die uns hervorbringt. Offenbarung über unser Leben, über unseren Weg, über die Pläne Gottes. Alles ein Frucht des Heiligen Geistes. Und das Letzte, das ist alles nur angedeutet, entschuldigt, wenn ich das so kurz alles sage. Aber ich möchte einfach ein Bild malen. Das Dritte, was das Werk des Heiligen Geistes ausmacht, ist, dass er nicht nur in uns Früchte hervorbringt und uns verändert, neu gestaltet, neu, wirklich neu. Und da hat er ein Leben lang zu tun, da ist niemand noch fertig, bitteschön. Deswegen brauchen wir auch gar nicht schauen auf andere, wenn man sagt, bei dem hat der Heilige Geist noch nicht sehr viel gewirkt, der ist immer noch so und so. Ich bitte euch, wenn das jemand sagt, dann zeigt er, dass er selber nicht weiter ist, ja? Also achtet darauf, nicht zu vergleichen. Das ist sehr wichtig, ja? Aber das Dritte, was sehr, sehr entscheidend ist, ist Folgendes, ihr Lieben, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns nun bevollmächtigt zu einem Dienst nach außen. Das eine ist das Werk, das er in uns tut, und das andere ist das Werk, das er durch uns tut an anderen. Darum zum Beispiel hat Jesus gesagt, bevor er zurückgekehrt ist zum Vater, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Empfang des Heiligen Geistes, die Kraft ist verbunden mit Zeugnis, Dienst nach außen. Also der Heilige Geist ist derjenige, der uns antreibt und der uns bevollmächtigt, diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen. In seiner Kraft und in seiner Vollmacht. Und dafür gibt es viele Beispiele im Neuen Testament, wie sozusagen das auch getan wird. Zum Beispiel ein Bereich, in dem das sehr, sehr deutlich wird, sind die Gaben des Heiligen Geistes. Wieder ein langes Kapitel. Aber ich möchte ein Bild nur malen. Und darüber redet auch der Apostel Paulus, zum Beispiel im 1. Korinther 12 und den anderen Stellen, wo er sagt, an jedem sind Gaben gegeben vom Geist Gottes. Er teilt aus, wem er will, zum Nutzen aller. Und dann spricht er von der Gabe der Wort des Erkenntnis und von der Wort der Weisheit und von der Prophetie und von der Sprachenrede und von Heilung und so weiter und so weiter. Das sind alles Gaben, die uns gegeben sind, die uns bevollmächtigen sollen, einen Dienst zu tun. Das sind nicht Auszeichnungen für uns. Wir brauchen diese Gaben, um einen vollmächtigen Dienst an anderen zu tun. Innerhalb der Gemeinde, aber noch mehr außerhalb der Gemeinde. An der Welt. Da könnte man jetzt viel sagen, ja? Aber dass wir uns danach ausstrecken und sagen, ja Herr, diese Ausrüstung will ich, die brauche ich, was immer du mir geben möchtest. Wir können uns auch nach einzelnen Gaben ausstrecken. Auch darüber redet Paulus. Der Heilige Geist möchte, dass wir in eine neue Vollmacht hineinkommen, auch in Bezug auf unsere Verkündigung. Auf den Mut, den Freimut. Ihr erinnert euch an das Gebet der Jünger, in Apostelgeschichte 4, wo schon einige verhaftet waren und zurückgekommen sind und freigelassen worden, dann versammelte sich die Gemeinde. Und sie haben gesagt, Herr, gib deinen Knechten Freimut, dass sie in Vollmacht dein Wort verkündigen. Entschuldigung, das war jetzt meine Stimme, das war nicht geplant. Dass sie in Vollmacht dein Wort verkündigen und strecke deine Hand aus. Das Zeichen und Wunder geschehen im Namen Jesu. Ihr Lieben, wir brauchen diesen Mut. Wir brauchen diese Freimut. Wir brauchen es, dass wir Menschen begegnen können in einer anderen Art, wie eben in der Kraft unseres alten Menschen. Das können wir nicht. Wir können uns dann nicht selber pushen. Und das ist auch verkehrt, wenn wir immer den alten Menschen pushen. Wir brauchen das vom Heiligen Geist. Und darum können wir bitten, uns dann auch ausstrecken. Er ist auch derjenige, der uns hineinführt. Das gehört auch zur Ausrüstung des Dienstes, zu einem vollmächtigen Gebet, ihr Lieben. Dass unser Gebet Wirkung hat. Dass nicht nur unser Zeugnis Wirkung hat, sondern unser Gebet. Wenn wir proklamieren, dass es geschieht. Das ist etwas, was der Heilige Geist unter uns hervorbringen möchte. Und noch vieles mehr. Ihr Lieben, wenn ich das jetzt so einfach kurz zusammenfasse, wenn wir darum beten, um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn wir beten um eine Ausgießung des Heiligen Geistes, dann beten wir um sehr viel und um sehr viel Umfassendes, nicht nur so ein kleines bisschen nur. Dann beten wir zum Beispiel eben einerseits, dass der Heilige Geist in uns sich vermehrt, das heißt zunimmt. Seine Gegenwart, er ist ja da. Wir könnten ja gar nicht Christ sein ohne ihn. Aber dass er mehr und mehr über uns Gewalt, Herrschaft, Führung gewinnt, sich ausbreitet, nicht nur wie ein Gast in unserem Wohnzimmer sitzt, sondern dass er unser ganzes Haus erfüllt. Und dass wir sozusagen verändert werden durch das Neue, das er, dass die Menschen das sehen. Da ist etwas passiert bei diesem Menschen, der ist anders. Das muss auch andere sehen können. Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, was auch immer. Dass das mehr noch zunimmt. dass dieses neue Leben sich entfaltet in uns. Dass wir mehr und mehr noch bevollmächtigt werden. Das ist alles wichtig, wenn wir bitten um die Fülle des Heiligen Geistes. Aber wenn wir um eine Ausgießung des Geistes bitten, dann beten wir auch für unsere Orte, für unsere Städte, für unser ganzes Gebiet. Und wir beten damit um eine Zunahme der Gegenwart Gottes in unserem Land, in unserer Stadt. Natürlich auch in unserer Gemeinde, ja? Es beginnt in uns, es geht in die Gemeinde, es geht in die, auf die Straßen, also auf die Städte. Und ihr Lieben, was damit geschieht, ist einfach, wenn der Geist Gottes fällt, wenn er zunimmt, manchmal ist es nicht ein einmaliges Geschehen und plötzlich alles ist anders, sondern manchmal ist es einfach ein Prozess, der mehr und mehr und mehr zunimmt. Man merkt, es knistert etwas und mehr entfaltet sich, auch in der Atmosphäre einer Stadt, in der Atmosphäre einer Gegend. Wir merken, dass Menschen plötzlich offener sind für das Evangelium als vorher. Ihr Lieben, das ist klar, niemand kann einen Menschen zu Jesus führen, außer durch den Heiligen Geist. Wenn ein Herzen, eine Herzenstüre verschlossen ist, können wir pumpen, so viel wir wollen, es wird nichts eindringen. Es muss der Geist öffnen. Das ist Ausgießung des Geistes. Der Geist muss Menschenherzen berühren. Und dann dringt unser vollmächtiges Wort ein. Oder ein Wunder, das an ihm geschieht. Oder was auch immer es jetzt geht. Aber das dürfen wir beten, wenn wir beten um Erweckung in Wiederneustadt und um eine Ausgießung des Heiligen Geistes oder wo auch immer, dass hier eine Atmosphäre anfängt, in der die Herzen geöffnet werden. Und dass wir dann sozusagen in diese geöffneten Herzen hinein etwas schenken können. Denn da muss der Heilige Geist anfangen, in diesen Menschen eine Offenbarung zu bringen. Offenbarung über ihre Sünde, Offenbarung über ihre Verlorenheit. Wie soll ich das einem Menschen einreden? Das braucht sozusagen das Wirken des Heiligen Geistes und dass er sozusagen in diesem Zusammenhang mehr und mehr zunimmt und uns tatsächlich in eine Situation führt, wo wir sozusagen merken, da passiert etwas, was nicht von uns selber gemacht ist. Und so entsteht eine Erweckung. Darum, dafür dürfen wir beten. Ihr Lieben, dafür wollen wir jetzt auch selber beten. Amen.